Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowetz. Wir haben heute einen Gast, der nicht nur Philosoph ist, sondern auch einen Zweitberuf bzw. einen Erstberuf gehabt hat. Ich weiß nicht, wie man die Rangordnung dieser Beschäftigungen richtig beschreiben soll. Peter Möschl ist auch Arzt und Chirurg gewesen und beschäftigt sich aber schon sicher seit 10 Jahren intensiver mit Philosophie.
Eigentlich schon seit meiner Matura etwas, aber so nebenbei, aber natürlich intensiviert eigentlich in den letzten 10 Jahren.
Das ist die Zeitspanne, in der ich es in etwa entdeckt habe. Und jetzt muss ich noch das Thema sagen, über das wir heute sprechen werden. Das ist ein sehr aktuelles Thema, wenn auch nicht eines, das in der Philosophie in der Regel eine große Prominenz hat. Das ist das Thema Korruption. Und diesen Hinweis im Zusammenhang mit Arzt habe ich extra gegeben, weil ich mit einer kleinen persönlichen Erinnerung und Frage beginnen möchte. Mein Vater ist auch Arzt gewesen am Land und es ist in meiner Erinnerung eine Marke, die nicht ganz unwitzig und unwichtig ist, dass jedes Jahr zu Weihnachten, wenn Patientinnen und Patienten gekommen sind, diese Patientinnen nicht einfach ins Wartezimmer gegangen sind, sondern in der Wohnung aufgetreten sind, angeläutet haben beim Haupteingang und eine Flasche Wein mitgebracht haben. Das war ganz einfach eingeführt, offensichtlich schon seit Jahrzehnten und Jahrzehnten. Das war eine Weingegend, dass der Arzt zu Weihnachten eine Flasche Wein bekommt. Und meine Frage lautet jetzt so, das ist sozusagen die eine Flasche Wein. Die andere Flasche Wein, die auch gekommen ist, ist von den Fachärzten, die aus Wien eine gewisse Lieferung von allerdings besserem, gewählterem Wein gebracht haben, mit dem deutlichen Hinweis, dass sie dankbar sind dafür, dass gewisse Überweisungen stattgefunden haben und dass sie hoffen, dass in Zukunft auch noch solche Überweisungen weiter vom praktischen Arzt an den Facharzt kommen. Würde man da von Korruption reden können?
Naja, ich würde da eher auch Marcel Henner folgen, der das eigentlich unter Gaben subsumiert, also nicht im Sinne einer Korruption, vor allem allein schon deswegen, weil das ja eine Dankesbezeugung im Nachhinein ist. Natürlich kann über die Erwartung des Dankes sich diese ganze Sache auf paradoxe Weise umkehren, dass sozusagen, dass man dann schon kalkuliert mit diesen in Zukunft zu gebenden Dankesgeschenken. Und wenn das einmal institutionalisiert ist, dann kann natürlich schon so etwas in die Richtung einer Korruption gehen. Ich würde es aber nicht als Korruption bezeichnen.
Das würde dann in die Richtung gehen, wenn man weiß, man muss besonderen Wein oder besonderen Umständen an besondere Stellen bringen, damit man vorgezogen wird zum Beispiel.
Ne? Zum Beispiel, ja.
Obwohl natürlich beim Arzt das auch eine eigene Geschichte ist. Die Rangreihung beim Arzt ist ja noch etwas anderes als bei Behörden. Nicht? Also bei Behörden ist es ja doch so, dass man sich auch schon wirklich Gedanken darüber macht, wie viel darf angenommen werden an Geschenken, wie viel muss davon verzeichnet werden. Offensichtlich ist die Empfindlichkeit, die in einer öffentlichen Institution diesbezüglich herrscht, eine andere als in Berufsverbänden.
Das ist sicher richtig. Wichtig, glaube ich, ist es aber, dass man hier die historische Bedingtheit solcher Gaben mit ins Kalkül zieht, nämlich wenn es wirklich nur Dankbarkeit einer Patientin, die dann gestreckte Handschuhe bringt oder so irgendetwas, dann ist das eigentlich ein Ausdruck einer gewissen herzlichen Beziehung im Sinne einer eben Dankbarkeit Und da wird keiner auf die Idee kommen, dass er sich, oder auch die Flasche Wein, dass er sich sozusagen nur deswegen bemüht, damit er diese Flasche Wein bekommt oder bekommen wird. Aber natürlich muss man das genau in dieser Bedingtheit sehen, dass es eben noch eine Gabe ist, dass es eben eine Form der Anerkennung ist und nicht eine Form der Bezahlung, denn es ist ja kein Vertragsverhältnis, sondern eben ein Gabenverhältnis. Und die Gabe soll in erster Linie eine symbolische Form der Anerkennung sein. Und natürlich hat das andere historische Wurzeln. Da weißt du sicher noch viel mehr Bescheid als ich, von der Anthropologie her, von der philosophischen Anthropologie her und Ethnologie, dass hier ja eigentliche Gabengesellschaften existieren, die einen symbolischen Tausch von Gaben einerseits machen und andererseits oft sogar daneben schon eine Tauschbeziehung haben, die zumindest auf Frühformen von einer eines implementierten Vertrages rekurrieren.
Gabe ist da natürlich jetzt wirklich das Stichwort und in einer Zeit, in der jedes Mal im Morgenjournal die neuesten Börsenkurse rezitiert werden, ist man nicht mehr so wirklich gewohnt, sich Gedanken zu machen darüber, was eine Gabe eigentlich ausmacht. Du hast es jetzt schon am Anfang angedeutet, es ist etwas mit Anerkennung, es hat was mit Anerkennung zu tun. Und wenn ich da bei der Anerkennung bleibe, dann könnte man das vielleicht so fixieren, dass man sagt, undenkbar, dass jemand, weil er 100 Euro kriegt, eine Anerkennung, eine wirkliche Anerkennung jemandem anderen entgegenbringt. Es ist bei diesem Gedankenexperiment ist es so, in dem Moment, in dem jemand zum Beispiel das Zeichen einer Anerkennung bekommen hat und erfährt, dass das Zeichen dieser Anerkennung 100 Euro teuer gewesen ist, weil es jemand anderer gezahlt hat, in dem Moment kollabiert die Anerkennung von vornherein und so und selbstverständlich. Das heißt, in einer Weise scheint an dieser Stelle scheint es Haltungen zu geben, die schließen sich auch wirklich aus. Eine Anerkennung kann man nicht gegen Geld kriegen, in einem gewissen Sinn, oder ist das jetzt übertrieben?
Nein, das ist nicht übertrieben. Man wird kaum, es ist zwar mittlerweile schon üblich, auch innerfamiliär immer mehr und mehr Geldgeschenke zu machen, aber Geld selbst ist bereits ein so allgemeines Medium, das schon eher in Richtung anonymen zwischenmenschlichen Verkehr geht. Und das hat alles seinen Vorteil. Ich bin sehr froh, dass ich zum Fleischhauer gehen kann, und ohne zuerst eine symbolische Beziehung aufbauen zu müssen durch Gabe und Gegengabe, sozusagen ihm zu Gesicht stehen, sondern er weiß genau, er gibt mir das und den Preis. Und dazu dient auch das Geld jetzt im Endeffekt. Und diese hohe Abstraktionsleistung, die mit Hilfe des Geldverkehrs eingeführt wurde, sollte daher auch vertragsmäßig in erster Linie gehandhabt werden und nicht auf der Gabenebene. Aber wie schwierig es ist, glaube ich, die Gabenökonomie von einer Vertragsökonomie zu unterscheiden, das zeigen ja bereits viele Philosophen, die sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Da gibt es also von Marcel Mauss natürlich beginnend, Derrida, Bourdieu hat dazu Stellung genommen, dann gibt es Alain Calais, versucht hier sozusagen auch jetzt wiederum eine neue Form der Gabenökonomie oder Aspekte der Gabenökonomie in die jetzige, so steril gewordene Ökonomie wieder einzuführen. Also es gibt hier schon Aspekte, die man herausgreifen sollte und sich, und das ist aber ein äußerst komplizierter Problem, komplex zu analysieren, was ist davon sinnvoll, jetzt noch herüberzuretten und was ist gefährlich, um sozusagen etwa solche Phänomene wie Korruption schön zu reden.
Wir sind in Aufarbeitung des Vorhofes von Korruption, weil wenn ich da einen Blick nach vorne werfen kann, Korruption ist gerade eine gewisse Verschleifung, eine Form von Konfusion zwischen Gabe und Geld. Da kommen wir vielleicht dann noch weiter dazu. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen verweilen bei dieser von dir beschriebenen Charakteristik von Anerkennung und von Gabe. Ich höre, wenn sowas ohne viel Ansatz gesagt wird, höre ich dann immer auch etwas sehr Formelhaftes dabei mit, so von der Art und Weise, Liebe kann man nicht bezahlen. Dann soll es gleich noch die Mutterliebe sein, die man nicht bezahlen kann. Und das hat etwas sozusagen sehr affirmativ, appellatives, so als ob die Welt an dieser Stelle auseinanderbricht in zwei Teile, in zwei Hälften. Das eine ist das Wahre, die Liebe, das Gute, und das andere ist der Tausch und das Abstrakte und so ähnlich. Nun, interessante Filme oder Romane passieren ja, wie man weiß, dann immer so, dass sich diese Schwierigkeiten als komplizierter herausstellen, dass sich das verwischt. Mutterliebe, die nicht bezahlt werden kann, ist in Ordnung, aber Kinderbeihilfe ist auch nicht schlecht, würde man sagen. Und Kinderbeihilfe ist etwas, wo man sozusagen mit Geld operiert, um in solche quasi urtümlichen Verhältnisse einzugreifen. Das ist sozusagen ein bisschen eine Gefährdung, die ich sehe, wenn man Gabe so rein herauspräpariert. Aber auf der anderen Seite habe ich selber jetzt auch etwas darüber geredet, dass wenn man wirklich verstehen will, worum es geht bei Gabe, bei Liebe, dann ist, um das sozusagen zurückzuführen auf das, was du gesagt hast, die Spezifität, die Körperlichkeit, die Geschichtlichkeit, die persönliche Erfahrung tatsächlich etwas, was man nicht abbilden kann in einem abstrakteren Maßsystem.
Genau, das ist das, was verloren geht und auch verloren gehen muss. Man sollte eben das geschichtlich betrachten und nämlich auch den gesellschaftlichen Kontext. Das sind also meistens frühe Gesellschaftsformen, die eben gerade ausschließlich eine Gabenökonomie betreiben oder betreiben können, sich noch leisten können. Denn diese Gabe hat die Eigenschaft, sie setzt zugleich in einem Akt. Ist es nicht nur die Bezahlung oder die Belohnung für eine bestimmte Tätigkeit, sondern sie setzt sozusagen eigentlich erst ein zwischenmenschliches Verhältnis ein. Weil man ja sonst gar nicht wisst, das sind also völlig verstreute Gruppen oft, die ja sonst Gefahr laufen müssten, dass sie sich von vornherein mal feindlich gegenübertreten. Und da ist der Akt des Gebens im Sinne auch einer Vorausgabung zuerst einmal die Implementierung eines zwischenmenschlichen Verhältnisses auf höherer Ebene. Das, was sonst bei unserer Vertragsebene implementiert ist und vorgegeben ist und wo wir dann schon die Schablonen haben, das muss eigentlich erst der Gabenakt selbst herstellen. Und das funktioniert in frühgesellschaftlichen Formen ja recht gut, aber natürlich eben nur dort. Gabenformen, die wir in unserer jetzigen Gesellschaft hier und heute haben, sind eigentlich bei Untereinheiten der Gesellschaft, die auf eine Gemeinschaftsform eben rekurrieren, wie die Familie und so weiter. Da gibt man ja gerne. Und das soll eben dieser Akt des Implementierens eben auf einer Nicht-Abstraktionsebene wiederholt werden. Und ich glaube, das ist auch das Wertvolle daran. Aber gerade auf der allgemeingesellschaftlichen Ebene, wo wir eben uns eben dazu aufgerafft haben, uns gegenseitig auch als anonyme Leute anzuerkennen, wir haben eben die Menschenrechte, weil wir in dieser Gemeinschaft leben, dann ist ohne Ansehung der Person, und die muss auch nicht geleistet werden im Akt der Bezahlung, können wir miteinander ökonomisch umgehen.
So wie du es jetzt beschrieben hast, hatte ich eine Assoziation an ein Phänomen, wo man das vielleicht auch noch ein bisschen markieren kann, das ist Betteln. In meiner ökonomisch ausgerichteten Normalbetrachtungsweise ist es einfach ärgerlich und habe nicht wirklich verstanden, warum jemand das macht, es sei denn, er braucht es wirklich. Es ist eine traurige und unverständliche Aktion. Ich bin erst eher in südlichen Ländern, in Spanien, so draufgekommen, das Betteln und also an der Stelle das Einfordern einer Gabe von der anderen Seite genau diese Charakteristika hast, die du beschreibst, nämlich es wird ein Verhältnis eingegangen und das ist das Verhältnis der Dankbarkeit und der Großzügigkeit. Jemand, der mich anbettelt, macht mir ein Angebot, so eigenartig das klingt, das muss natürlich auch stimmen im Insgesamt, der macht mir das Angebot, mich einzureihen in die Gruppe der Leute, die ein großmütig sind und die mit ihm das Band einer menschlichen Solidarität, die vergleichsweise wenig kostet, weniger kostet als das Anwesensein dieses Bandes gemacht. Das heißt, er zahlt unter Anführungszeichen, die Bettlerin oder der Bettler zahlt auch etwas, nämlich das Eintreten können in dieses, du kannst mir etwas geben.
Ja, das dem würde ich auch sehr zustimmen. Das Problem ist natürlich nur, dass wir jetzt eine Form von sekundärer Bettelei haben. Das heißt, in schon hoch zivilisierten und hoch abstrakten Gesellschaften tritt wiederum so ein Phänomen auf wie Bettelei. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Sozialpolitik. Das müssen wir mal für uns ganz klar und deutlich sagen. Und dann treten natürlich auch schon, dann wirken diese Art der Betteleien oder das sogenannte aggressive Betteln, wirkt, hat natürlich dabei einen perversen Anstrich, der aber nicht am wenigsten wahrscheinlich von denen selbst kommt, sondern wir geben ihnen den dadurch, dass wir sagen, ihnen eigentlich indirekt mitteilen, für euch ist eh kein Platz da. Und dann kann das eigentlich in der Form, wie du es so schön beschrieben hast, eigentlich nicht mehr greifen. Und das ist die Gefahr.
Und wir sind an dem Beispiel jetzt natürlich auch weitergekommen in der Richtung, dass die von dir angesprochenen früheren Gesellschaften, sozusagen eher noch autochthon verfassten Gesellschaften, die durchaus mit Beziehungen dieser spezifischen Art der Verwandtschaft, des Clans, der Verpflichtung im Regionalkreis, im regionalen, lokalen Rahmen gearbeitet haben, dass die in einer moderneren Industrie-Leistungsgesellschaft ein Skandal zu werden beginnen manchmal. Also diese Art von Abhängigkeit und stattdessen gehört so etwas wie Sozialhilfe. Stattdessen kommt das Transferleistungen.
Ja. Ja, genau, also das, und das kommen wir nicht zurück herum. Wir können eigentlich in dieser Weise nicht zurückgehen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht einfache Formen der Gabe, und zwar jetzt nicht im Sinne einer ersetzenden Gabenökonomie, die dann eben korruptionsverdächtig ist, nicht akzeptieren könnten, sondern aber man muss dann natürlich eine genaue Verhältnishaftigkeit sich überlegen und schauen, in welche Beziehung zu diesem allgemeinen Prinzip, zu diesem öffentlichen Prinzip, zum Gemeineigentum, über das ja, und der Anteil daran, das sind ja die Transferleistungen eigentlich im Wesentlichen, wie das funktionieren soll.
Du hast angesprochen, dass es eben ein sekundäres Auftreten der Gabe gibt, das interessant ist unter Bedingungen einer modernen sozialstaatlichen Verfassung, in der zunächst einmal Ordnung hergestellt wird über Gerechtigkeitsprinzipien, über Transferbeziehungen. Auf das kommen wir, würde ich vorschlagen, später in dem Gespräch nochmal zurück. Jetzt haben wir, glaube ich, genügend vorbereitet, um darauf zu kommen, was ist Korruption speziell ausmacht. Wir haben also diesen schönen, bisschen erhebenden Begriff der Gabe und Korruption ist eine Form von Gabe, von Geschenk, aber sie ist hässlich. Sie hat den hässlichen und den verdorbenen Charakter dabei. Ne?
Ja, da gehört ein schöner Begriff von Marcel Hinauf auch, indem er die Korruption als die perverse Gabe bezeichnet. Und zwar versteht er dabei einen Kurzschluss von einer Institution, von einem öffentlichen Gut, Gemeingut und Privatinteressen. Und das trifft es, glaube ich, sehr gut, nämlich wenn Transparency International Korruption eigentlich als Missbrauch einer Macht, die man von einer Institution anvertraut bekommen hat, versteht, dann muss man sagen, das ist allein zu wenig. Es gibt hier verschiedene Formen des Machtmissbrauches. Das ist zu wenig Spezifisches. Das Interessante an der Korruption ist, dass hier eine illegitime Beziehung zwischen Privatinteressen und einem institutionellen Bereich besteht. Und zwar, also der institutionelle Bereich repräsentiert die Öffentlichkeit, das öffentliche, das allgemeine Eigentum. Korruption ist also nicht nur ein Betrug zwischen Menschen, die jede untereinander, die jeweils ihre Einzelinteressen betrifft, sondern es ist eigentlich ein Betrug an der Allgemeinheit.
Also wenn ich dich ums Haxel haue, ist es keine Korruption. Wenn ich dir was verkaufe, einen Gebrauchtwagen, der besser ausschaut, als er ist, ist auch keine Korruption.
Genau. Während das andere, es geht dabei um den Betrug an der Gemeinschaft, und zwar mittlerweile auf einer gesellschaftlichen Ebene, das heißt auf dieser sogenannten anonymen Ebene, die ich angesprochen habe, die also bereits so implementiert sein sollte, wie wir uns ja rühmen, zivilisierte Gesellschaften zu sein. Das Kernproblem daher der Korruption ist heute vielleicht das, dass uns vielfach die Verständigung, das Verstehen verloren gegangen ist, was bedeutet überhaupt Öffentlichkeit. Dieses ewige Schimpfen auf dem Staat, das sich jetzt in den letzten 30 Jahren so, sei es nun berechtigt oder nicht, es gibt sicher hier berechtigte Bereiche, aber das hat sich eingebürgert und das unterstützt es natürlich auch. Steuerbetrug ist ja ohnehin natürlich nur ein Kavaliersdelikt und noch viel ärger wäre die Korruption, die eine aktive Handlung mehr oder weniger voraussetzt, obwohl es auch so etwas wie eine passive Korruption des sich bestechen Lassens natürlich ebenfalls gibt. Verlust der Öffentlichkeit meine ich in dem Sinn, dass man nicht nur anerkennt, dass es so etwas gibt wie Werte, die unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft zusammenhalten, und die halt daher die Käuflichkeit in Bezug auf Einzelinteressen beschränken, also das darf nicht unterlaufen werden, sondern es gibt natürlich auch noch einen Verlust des Bewusstseins, dass man selber eine öffentliche Person ist. Also das ist auch ganz gut von Richard Sennett herausgestellt worden, im Sinne der Verlust an Öffentlichkeit oder der Terror der Intimität, wie er es dann nennt. Weil wenn man so landläufig fragt, dann glaubt dann jeder, eine politische Tätigkeit besteht darin, dass Einzelinteressen ausgehandelt werden bei schematischen Vorgaben. Aber keiner denkt daran, dass er neben den Privatinteressen ja Vorstellungen über die Öffentlichkeit hat. Dass er sagt, ich stelle mir die Gesellschaft so und so vor, Österreicher zu sein heißt, und im Land Österreich zu sein heißt, sich auch den österreichischen Gesetzen zu unterwerfen zum Beispiel. In dem Fall nehme ich schon vorgeformte Gesetze, aber allein schon im ganzen kategorischen Imperativ macht man sich ja rein formal, gibt man sich ein Gesetz, dem man sich selber unterordnet und wo man annimmt, dass sich die anderen ebenfalls unterordnen. Aber da beginnt natürlich erst der politische Prozess auf dieser Allgemeinheitsebene, wo die verschiedenen Gesetzesvorstellungen ausgehandelt werden.
Ich finde das hochinteressant und würde da vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Für mich greift das rein in jede, zum Beispiel politische Funktion als gewählter Vertreter, gewählte Vertreterin. In meinem speziellen Fall zum Beispiel Senat der Universität Wien. Da habe ich eine Rolle zu erfüllen und ich habe eine Legitimation dieser Rolle durch die Abstimmungsmechanismen. So und so viele Leute haben für mich gestimmt. Das heißt, weil ich in der Liste dort gestanden bin, nach diesen Zahlenverhältnissen sitze ich in dieser Gruppe drinnen. Ja. Diesen Leuten bin ich meine Legitimation irgendwo schuldig. Gleichzeitig aber haben die nicht einfach irgendjemanden gewählt, sondern sie haben mich gewählt. Und mich haben sie gewählt, weil ich bestimmte Auffassungen habe, weil ich bestimmte Vorlieben und Kritikansätze habe und auch weil ich natürlich ein bestimmtes Temperament habe. Und was mache ich jetzt, wenn ich im Normalverfahren, sagen wir, in einer solchen Sitzung bin? Das kann man über das Parlament natürlich genauso sagen wie über alle diese Geschichten. Im Regelfall ist es so, dass sich vieles sozusagen nebeneinander laufen lässt. Jemand kann ein bisschen weniger oder mehr talentiert mit dem persönlichen Touch umgehen. Aber schwierig wird es zum Beispiel, wenn es um Verantwortung einer Sache und Zurücktritt und Rücktritt zum Beispiel von einem Amt geht, wenn bestimmte Verfahren, die ja niemals oder Probleme, die niemals eindeutig sind, also ich rede jetzt nicht von einem großen Verbrechen, sondern von einer schwierigen Entscheidungssituation, in der sich zum Beispiel jetzt Erfordernisse des Amtes schlagen mit Vorstellungen der Person, die dieses Amt hat. Es gibt klarerweise Leute, die tun sich leicht, in der einen oder anderen Art und Weise eine Entscheidung zu treffen, sagen, das muss ich tun als Amtsträger, ganz egal, was ich mir dabei denke als Person. Das sind sozusagen die eine Typologie. Die andere Typologie ist zu sagen, das erschüttert mich derartig, ich muss zurücktreten. Das sind sozusagen auch schwierig genug, diese Aktionen, aber die kann man noch eindeutig definieren. Es gibt aber da dazwischen diese unangenehme Geschichte. Zum Beispiel, was ich auch nicht gewusst und geglaubt habe, dass es mir selber passieren wird, Würdenträger, die vors Fernsehen treten und sagen, sie glauben eigentlich aus persönlichen Gründen nicht, dass sie zurücktreten sollen, weil sonst das Staatswesen leidet. Weil zum Beispiel das Vertrauen der Deutschen in den Bundespräsidenten geschmälert wird, wann der als Bundespräsident zurücktritt. Ja? Man macht sich recht gerne lustig darüber und sagt, naja, der bildet sich auch ein, er ist mehr als er ist. Aber die Situation kann man an der Stelle, glaube ich, schon schärfer auch noch so beschreiben, dass man sagt, es gibt dieses alte Thema Kantorowicz, die zwei Körper des Königs. Der eine Körper des Königs ist verpflichtet dem Ganzen und dem gegenüber muss er sich wohlanständig verhalten und muss achten darauf, dass die Würde des Amtes bestehen bleibt. Und auf der anderen Seite ist er aber ein ganz normaler Staatsbürger, der natürlich als Staatsbürger ein bisschen nach anderen Gesetzen tickt als die Königswürde. Ja? Und so locker auseinandernehmen kann man das oft nicht.
Ja, aber genau das muss man durch Differenzierung behandeln. Man sagt also, ich bin nicht nur einer, sozusagen könnte man sich sagen, sondern man ist einerseits eine öffentliche Person und davon abgeleitet sind auch Privatinteressen. Privat sind ja eigentlich ein Sonders, Privateigentum ist ein Sondereigentum. Also durch den Akt der Besonderung von der öffentlichen Vorstellung, die ich persönlich auch, sei es von meinem Amt oder von meiner Art des Auftretens in der Öffentlichkeit, davon gibt es dann noch intimere Formen, Selbstvorstellungen, und das wären dann sozusagen die Privatinteressen. Aber die würde ich gerade auf diese Weise abgeleitet sehen wollen. Wenn man es umgekehrt auffasst, dann wird man nie zu einer Allgemeinheit kommen, da wird man immer nur die Privatinteressen hochblasen, aufblasen. Das ist das eine. Allerdings, das ist mit diesem einen Beispiel vom deutschen Bundespräsidenten, das ist natürlich eine ganz perfide Art, diese Argumentation der zwei Körper des Königs zu instrumentalisieren. Nämlich damit sich dann wiederum reinzuwaschen, indem man sagt, ich kann gemacht haben, was ich will, aber ich muss König bleiben, weil sonst ist die Position des Königs nicht besetzt. Das ist natürlich eine sehr perfide Art, das zu instrumentalisieren und auszunutzen. Und besonders lustig finde ich ja noch dabei, dass es sich hier auf einer persönlichen Ebene doch um eine Korruption ja offensichtlich gehandelt hat und dass der Begriff Corruptio Beschädigung heißt. Und wenn man jetzt sagt, ich beschädige das Amt, also der Akt der Beschädigung, der hat vorher stattgefunden, nämlich indem man das herausgefunden hat, was er gemacht hat.
Genau, aber ich will nochmal zurückkommen auf deinen Hinweis zu Kant und der Selbstgesetzgebung. Das scheint mir an der Stelle auch sehr wichtig. Auf der einen Seite, gerade wenn du sagst, differenzieren und das Private zunächst mal vorne vorlassen, dann ist die Idee der Selbstgesetzgebung die, dass man sich eben genau dieses Gesetz gibt, das alle anderen auch haben. Das gilt auch für einen selbst, und deswegen sind die kantianischen Moralsubjekte alle überhaupt nicht korruptionsanfällig. Die sind quasi ausgeschlossen von diesem Problem überhaupt, weil Gesetz nur das Gesetz ist, das alle haben und das darum auch für mich selber gilt. Jetzt ist es aber, wie man ja auch weiß, hat das sozusagen auch einen stark rigorosen Charakter und geht etwas an der Wirklichkeit vorbei. Und wenn man es zum Beispiel jetzt nicht in dem Sinn wie beim deutschen Bundespräsidenten nimmt, dass es auch ein nachweislicher Finanztrick war, ist es ja so, um ein bisschen was anderes zu nehmen, es lassen sich ja auch Situationen vorstellen, wo jemand sagt, ich persönlich bin eigentlich schuldig geworden und ich will nicht mehr. Ich habe keine verbrecherische Tat begangen oder so, aber meine Lust, das irgendwie weiterzumachen, ist absolut null. Ich verzupf mich, slangmäßig gesagt. Ich will davon jetzt nichts haben. Und dann wird er aber aufgefordert von jemand anderem, wir brauchen dich, du sollst jetzt, du musst dir jetzt, obwohl du selber nicht willst, obwohl du auch nicht selber glaubst, dass du das gut kannst, musst du deinen inneren Antrieb zurückstellen und musst so tun, als ob das in Ordnung wäre, was du tust, du glaubst es gar nicht, und musst dir sozusagen als allgemeines Gesetz etwas geben, was an dieser Stelle an dem vorbeigeht, was du selber in deiner eigenen Selbsteinschätzung, auch moralischen Selbsteinschätzung, ich bin nicht würdig zum Beispiel, gar nicht festhältst.
Ja, den Rettungsversuch finde ich sehr interessant, nämlich gerade hinsichtlich, gar nicht so sehr hinsichtlich der Demokratie, sondern es gibt ja die Figur des Diktators oder auch des Tyrannen, der ja, wie wir wissen, ja eher die Volksinteressen primär vertreten hat in seiner Implementierung und nicht, und zwar gegen eine Oligarchie, gegen eine Aristokratie, die Berufung des Cincinnatus als Diktator. Cincinnatus selbst war ja an der Republik bzw. Demokratie interessiert und war eigentlich gegen das Amt des Diktators, aber in Notzeiten hat er sich bereit erklärt, als Diktator zu fungieren, um es dann wieder nach gutem Lauf der Amtsgeschäfte wieder abzugeben. Da ist er zum Flug zurückgekehrt, was ja sehr selten bei Diktatoren ist. Aber auch primär die ganze Idee der Tyrannis war ja eigentlich eine, die dem Volk primär helfen sollte. Auch dass dann jeweils was anderes daraus geworden ist, ist eine andere Geschichte. Aber in dem Fall dieses Beispiel, dass man sich sozusagen auch selbst wiederum zurücknimmt, weil man aus irgendwelchen Gründen Sachen vertreten muss, auch in der Öffentlichkeit vertreten muss, die, sagen wir, die zweitbeste Option sind oder jedenfalls nicht die des normalen Geschäftsganges. Und da muss man auch die Größe haben, sich wiederum zurückzunehmen, damit man eben nicht korrumpiert ist.
Also es geht darum, eine Balance zu finden dazwischen, dass man ja als Person mit ein Teil dieser demokratischen Wahlvorgänge ist. Wie gesagt, man wird ja auch als Person gewählt. Schließlich und endlich ist es ja eine Auseinandersetzung zwischen nicht nur Parteiprogrammen, sondern auch gerade heute persönlichem Appeal, der wiederum klarerweise massiv gehypt und gespinnt wird. Aber das sind ja Faktoren der Persönlichkeit, der Verlässlichkeit, der Vertrauensausübung. Und diese Vertrauensausübung, die ist gebunden an Regeln und an allgemeine Gesetze, aber sie hängt sozusagen auch an dem Moment der Einzigartigkeit, der Verpflichtung der einzelnen Person, also, und eben an der Stelle auch des Individuellen. Ne? Ich würde jetzt gerne etwas ansprechen, was im Hintergrund auch gestanden ist, davon, dass wir gesagt haben, wir machen ein Gespräch über Korruption. Es gibt ja in Österreich einige Personen, die auf Asser enden und über die ein Korruptionsfall schon mehrfach gesprochen worden ist und du hast auch was geschrieben drüber, nicht über diese Person, aber anlässlich dieser Asaritis in Österreich hast du auch einen Text verfasst. Vielleicht willst du etwas noch von dem sagen.
Ja, es geht da vor allem um den Lobbyismus, nicht anlässlich des Falles Strasser in dem Fall, wiederum hochgekommen ist und auf Basis dessen ja Österreich sich endlich entschließt, verschärfte Lobbying-Gesetzgebung zu machen. Und ja, das passt genau in diese Korruptionssache hinein, aber das Problem dabei ist, und der Grund, warum ich das geschrieben habe, ist, dass es nicht nur sich hier um ein sehr archaisches Modell der Korruption in diesem speziellen Fall handelt, also eigentlich ein bisschen dilettantisch, würde man auch den heutigen Lobbying-Vorstellungen sagen, sondern das ist jetzt ein Problem, wenn man das eben als Modell der Problematik für das Problem des Lobbyings nimmt, dann tritt man ein bisschen zu kurz. Nämlich, man hat geglaubt, Transparenz allein räumt die Sache Korruption völlig aus. Oder man glaubt nach wie vor, deswegen heißt das ja auch diese sehr ehrenwerte NGO-Gesellschaft Transparency International konzentriert sich auf die Transparenz. Aber die Transparenz ist sicher nur, behandelt das Problem auf der Ebene der Voraussetzungen. Man muss schauen, liegt hier nicht ein inhaltliches Problem dem Ganzen zugrunde? Und da glaube ich, das lässt sich sehr gut feststellen. Nämlich immer dann, wenn sich die Frage der Käuflichkeit stellt. Was kann alles käuflich sein in unserer Gesellschaft? Was soll von Privatteilnehmern, von Einzelpersonen gekauft werden können? Da gehen wir eigentlich mittlerweile von einem Selbstverständnis aus, dass man sagt, naja, heutzutage kann schon alles gekauft werden und sollte auch alles käuflich sein. Also das ist irgendwie der Grundtenor, die Frage des Warum nicht. Und da glaube ich, dem sollte man entschieden widersprechen. Nämlich, das gibt es auf den unterschiedlichsten Ebenen der Inkompatibilität. Ich habe damals bei dem Text vom ältesten Gewerbe der Welt, von der Prostitution, der sogenannten käuflichen Liebe, gesprochen und habe darauf hingewiesen, dass man, wenn man Prostitution auf Sexarbeit reduziert, dann verfehlt man das ursprünglich Gemeinte, nämlich das der käuflichen Liebe. Und auch die Prostituierten können ein Lied davon singen, denn die sind die besseren Psychotherapeuten eigentlich. Es gibt natürlich den rein mechanischen Aspekt auch, aber wenn ich den davon abstrahiere, für meinem Beispiel, dann bin ich genau dort, wo ich sage, Liebe eben in dem Sinn kann nicht gekauft werden. Und das ist sozusagen das Verwerfliche. Und selbst wenn ich das jetzt mit Transparenz, begegne, einen öffentlichen Straßenstrich, macht das denn nicht besser. Ähnliches Problem ergibt sich dann in der sogenannten Drittmittelbeschaffung für die Wissenschaft. Das hat durchaus diesen Aspekt, in dem eben mehr oder weniger, wenn man die Wissenschaft nur mehr drängt, Drittmittelbeschaffung zu begehen oder unterzugehen, dann treibt man sie in die Arme der Privatwirtschaft. Nun hängt es dann von der moralischen Großartigkeit der jeweiligen Privatwirtschaft ab, wie gut es sozusagen dann funktioniert und auf welche zivilisierte Ebene, mit welchen Ausschreibungskriterien und was auch immer Mittel vergeben werden. Aber das hat einen gewaltigen Steuerungseffekt. Und das weiß jeder Geisteswissenschaftler besonders, weil sobald man das so macht, dann treten der Großteil der Förderungsmittel alle in die Naturwissenschaft hinein, weil sich dort die entsprechenden Firmen oder wer auch immer da dahinter steckt, am meisten erwartet. Das ist zumindest ein indirekter Steuerungsmechanismus und das führt ein indirekter Steuerungsmechanismus und der führt dann zu gewaltiger Selektionierung.
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt und der trifft mich geradezu direkt in meiner derzeitigen Tätigkeit, wenn ich das mal so einwerfen darf. Drittmittelforderung, die ja ein hohes Ansehen hat, dass man Geld vom Forschungsförderungsfonds oder zum Beispiel in meinem Fall von der Europäischen Union bekommt. Und das sind immerhin in meinem Fall zum Beispiel 2 Millionen Euro, was nicht wenig ist und wo man sagen würde, die Öffentlichkeit hat ein Recht dazu hinzusehen, dass das nicht missbraucht wird. Also Transparenz, ich bleibe bei diesem Beispiel, buchstabiere das ein bisschen aus, was du sagst. Wenn jemand 2 Millionen Euro kriegt für ein Projekt, dann muss der verdammt nochmal auch Rechenschaft darüber geben, dass nicht seine Kinder und Kindeskinder und seine Putzfrau und so weiter angestellt werden und dass da auch wirklich was geschieht etc. Und so fort. Also das ist ein bisschen ähnlich wie die Transparenzregelung im Zusammenhang mit Prostitution, keine Geheimprostitution. Was damit aber gleichzeitig als Regeleffekt in die Wege geleitet wird, ist eine gnadenlose Veräußerlichung der wissenschaftlichen Tätigkeit, die sich jetzt zur Hälfte nur mehr damit beschäftigt, nachzuweisen, dass man eh alle Regeln eingehalten hat, die damit verbunden sind, dass man so und so viel Geld kriegt. Da ist noch überhaupt nicht die Rede davon, was man getan hat. Da verwendet man einen hohen Anteil seiner Zeit und seiner persönlichen Energie dazu, die Sachen so zu organisieren, dass nichts schief geht, dass kein Missbrauch getrieben wird. Und die Regeleffekte, die sich damit verbinden, die muss man nun allerdings, und da bin ich wieder ein bisschen im Problembereich, die muss man jetzt vergleichen mit der doch ziemlich friedlich anmutigen Existenz eines klassischen Geisteswissenschaftlers, der gesagt wird, okay, hier hast du deinen festen Job, da sitzt du und du darfst die nächsten 2 Jahre lang vor dich hinarbeiten. Es reicht, wenn du einmal in der Woche die Sprechstunde machst und deine Lehrveranstaltungen nicht allzu oft schwänzt. Und darüber hinaus ist deiner Fantasie Tür und Tor geöffnet. Das ist sozusagen der alte Prozess, der schöne Prozess dessen, dass wir nicht drittmittelgesteuert kreativ sind. Ich meine, siehst du das auch so?
Naja, da habe ich ein bisschen differenziertes Verhältnis und da glaube ich, gibt es auch ein bisschen Unterschiede zwischen der Naturwissenschaft, wo ich als Mediziner auch ein bisschen davon herkomme, und der reinen Geisteswissenschaft. Natürlich, das Problem, glaube ich, ist besser ausräumbar, dass das sozusagen einer, der dem alten Idyll des Forschers in der Stube pflegt, das wäre ja schön, wenn was rauskommt, und wenn der aber nur das verwendet, um sich dort auf die faule Haut zu legen, dann ist es natürlich ein Problem. Und da kann man natürlich, oder sollte man, bestimmte Kriterien einführen, die aber nicht über den Markt gesteuert sind und sprich dann über die, weil dann macht man, dann kommt man vom Regen in die Traufe, das ist dann noch schlechter. Aber ich gebe dir Folgendes zu. Wir haben sogar ursprünglich am naturwissenschaftlichen Bereich sehr streng vergebene Gelder gehabt, weil ganz einfach nicht viel Geld da war. Und dann noch eine gewaltige Bürokratie. Oft ist das die Strenge dann wiederum abgeschafft worden, weil dann bestimmte institutionalisierte Bonzen, nenne ich sie einmal, darüber vergeht, dass das Ganze vergeben haben. Und die haben einen dann oft bürokratisch anrennen lassen. Und wer es bekommt, ist dann sowieso klar. Und wenn ich dann als junger Wissenschaftler in Amerika gewesen bin und gesehen habe, wie in einer privatwirtschaftlich getriebenen Forschung oder durch viele privatwirtschaftliche Mittel subventionierte Forschung, wie das locker und unbürokratisch geht, das hat mir in den 70er Jahren nahezu die Tränen in die Augen getrieben, und man überlegt sich dann wirklich, ob man da nicht wechselt, sozusagen, ob man das nicht ausnützt, da hat eigentlich die Forschung ein großes Feld bereitet und zur Verfügung gestellt. Aber natürlich wurde damit auch eine Forschungssteuerung betrieben. Gerade im naturwissenschaftlichen Bereich ist diese Steuerung aber oft zu vernachlässigen, weil die Interessen der Geldgeber waren meistens auch die Interessen der Forscher selber, ohne dass sie es wussten, die Forscher nämlich. Und sie haben sich dann praktisch wie in einer Spielwiese verwirklichen können. Sie sind völlig intrinsisch motiviert, nur die Arbeit, haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen und sie haben auch die Geräte, die sie gebraucht haben, und alle Unterstützung gehabt. Und das war eigentlich ein ideales Klima. Und von denen schwärmen noch viele Wissenschaftler, die jetzt zurückkommen von Amerika und die eigentlich daher wiederum das Problem gar nicht mehr wahrnehmen wollen, dass man sagt, naja, gut, Drittmittel, das kann eben so gute Effekte haben wie damals in Amerika. Aber das sehe ich kritisch. Das, glaube ich, ist ein besonders gutes Moment gewesen. Nämlich in dem Sinn auch, in dem dann jetzt mittlerweile wird das alles sehr hart mit der Gentechnologie, wie man weiß. Das führt zu großen Problemen, Patentierungen etc. Also hier tun sich dann die Geldmittelgeber dann auch schon immer mehr und mehr direkt einmischen und die haben schon lieber ihre eigenen Forschungslabors, als dass sie irgendwelchen Forschungsinstitutionen Subvention gewähren, damit sie sich stärker an diese binden. Ne? Und das sehe ich hochproblematisch. Aber natürlich muss man zugeben, dass in dem Bereich, wo es nicht zu einem inhaltlichen Widerspruch kommt, das sogar über bestimmte Phasen von großem Vorteil sein kann. Und sogar auch, muss ich sagen, ich habe schon von Spielwiesen gesprochen, die Firmen haben natürlich erkannt, dass man den Forschern dann also nicht irgendwie kommen muss, ihr müsst jetzt bis, so wie wir es jetzt in der üblichen Wirtschaft haben, bis dort und dort muss das Anwendungsspezifische, muss ich das alles amortisiert haben und so weiter etc. Und gerade in der Grundlagenwissenschaft bereitet man denen eine Spielwiese vor und da können sie sich verwirklichen, weil die nicht so blöd sind, dass sie nicht wissen, wenn sie rigide wirtschaftliche Kriterien, die sie zwar uns allen vorbeten, wirklich im eigenen Feld anwenden, dass sie dann schlechtere wissenschaftliche Ergebnisse erzielen.
Also sie brauchen den Variationsreichtum, weil aus dem entsteht dann etwas. Also in den Human- und Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, ist es ja nicht so, dass sich so klare Prioritäten wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie oder in der Werkstoffindustrie oder in bestimmten angewandten mathematischen Problemen der Produktionstechnik ergeben würden, sondern da schaut es ja dann eher so aus, dass politische Steuerung auch von Stiftungen oder von Ministerien über Themenkomplexe geht. Also Gender Studies ist ein so ein Ding, das sozusagen massiv gefördert wird. Oder Cultural Studies ist in Österreich für erhebliche Zeit stark gestärkt worden. In früheren Zeiten war das dann der Thomismus oder so oder der Marxismus. Im Moment werden zum Beispiel bildgebende Verfahren vielleicht, ne, Bildwissenschaft oder solche Sachen sein. Jetzt in diesen Zusammenhängen würde man eher von, schon, sagen wir, von politischen Weichenstellungen sprechen, die aber nicht in den Bereich der Korruption gehen. Nicht? Es sei denn, Korruption wird an der Stelle wieder aktuell, wenn es Geld gibt für ein Themengebiet, von dem man weiß, dass eine Person dafür besonders qualifiziert ist und deswegen alleine wird dieses Themengebiet gepusht. Nicht? Das wäre dann ein korruptiver
Verlauf. Aber von diesem ganz allgemeinen Aspekt der Korruption möchte ich doch noch nicht ganz weg, Und zwar in dem Sinn, nehmen wir zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften. Natürlich die letzten 30 Jahre wurden die Nobelpreisträger eigentlich unter den neoklassischen Formen der Wirtschaftswissenschaften vergeben. Also das heißt, der kategoriale Zugang wird dadurch natürlich schon stark vorprogrammiert, indem man eben schaut, welche Zugänge werden gefördert. Und das hat vielleicht in großen Bereichen keinen sogenannten korruptiven Effekt. Das Korruptive liegt darin, dass hier eben spezifische Einzelinteressen, es müssen nicht Privatpersonen sein, es sind eben einzelne Firmen zum Beispiel oder es sind auch einzelne Aggregate von mehreren Personen, die halt einer bestimmten Pressure Group angehören, nicht? Und die reißen sich sozusagen die Allgemeinheit unter dem Nagel, beziehungsweise die Auswahl und die Bewertung fungiert hier nicht auf der allgemeinen Ebene, die es sein sollte, sodass zum Beispiel das gesamte Staatsvolk damit in irgendeiner Form einbezogen wird.
Wobei das, was du jetzt sagst, mich noch auf einen Unterschied aufmerksam macht. Einfach sich sozusagen zu leisten, dass man seine eigene Individualität deklariert als für alle interessant und für alle maßgeblich, ist ja interessanterweise noch nicht Korruption. Das ist Tyrannei. Das ist meinetwegen Amtsanmaßung. Es ist denkbar, dass jemand sagt, ich bin der Wichtigste, ich bin alles, nach mir müssen sich alle richten, aber ich bin korrekt. Der missachtet demokratische Verfahrensweisen, der missachtet alle möglichen Checks and Balances, sagen wir, aber was ihn selber anbetrifft, will er für sich nichts. Das heißt, er mutet dir nur seine Persönlichkeit zu, meinetwegen inklusive seiner ganzen Schwächen und Sonderbarkeiten, aber er steckt nichts in die Tasche. In dem Zusammenhang kann man, glaube ich, schön sagen, dass Korruption noch dieses bisschen andere ist, dass man auf der einen Seite den Unterschied nicht mehr im Auge hat zwischen den zwei Körpern, die man ist, der Öffentlichkeit und der Privatheit, der Privatheit und der Allgemeinheit, die da sozusagen fusionieren. Es hilft sozusagen sehr stark, wenn man diesen Unterschied nicht im Bewusstsein hat. Und wenn der mal verwischt ist, dann kann man in einem zweiten Schritt auch dazu übergehen, dann zu sagen, naja, ob das jetzt dem Staat gehört oder mir, ist auch egal, ich nehme es zu mir mit nach Hause.
Ja, genau, sind es zwei Schritte. Sind es überhaupt immer mehr Schritte im Rahmen der, und das macht das ja auch diese Korruption oder die so institutionalisierte Korruption, wie ich sie auch nennen würde. Ich habe dann daher mir gedacht, das ist nämlich dann die Prostitution als institutionalisierte Korruption. Das verwickelt sich über mehrere Schritte und gerade in Bezug auf die Öffentlichkeit gibt es immer nur Kann-Widersprüche und nicht Muss-Widersprüche und daher wird es also dann immer nur dann ersichtlich, wenn es wirklich zu einem Problem kommt.
Also Robespierre war zwar ein Despot, aber er war korrekt.
Ja.
Würde man sagen, ist an der Stelle.
Von seiner Warte her aus schon. Er war nur kein Demokrat in
Nein.
dem Sinne. Es ist, aber das ist vielleicht ganz interessant, die Diskussion um das Lobbying hat ja dazu geführt, dass viele Interessensvertretungen sehr frustriert worden waren, dass sie in einem Atemzug genannt wurden mit den Privatinteressen von irgendwelchen Großunternehmungen etc., die sich natürlich als systemtragend verstanden haben und daher auch wiederum als sozial, aber sei es also nun Gewerkschaften, Berufsvertretungen, Bürgerinitiativen, NGOs, alle diese gehen ja aus von bestimmten Interessen von einzelnen Gruppen nur. Die betreffen natürlich nicht die gesamte Gruppe, die gesamte Population und haben durchaus berechtigte Anliegen sehr oft und die müssen auch politisch ausgehandelt werden. Und wenn jetzt sozusagen private Lobbyingfirmen bilden, sondern ja, wir vermitteln. Wir machen nur Vermittlungstätigkeit. Das ist ja der Trick dabei, dass sie eben nur Vermittlungstätigkeiten machen, allerdings natürlich mit zum Zweck der privaten Bereicherung. Dann vermitteln sie auch kleinere Interessensgruppen, die zwar noch nicht in dem Sinn privat sind, indem sie private Einzelinteressen, sondern private Gruppeninteressen vertreten. Aber natürlich müssen sich dann diese Interessenvertreter auch gefallen lassen, mit diesen mit den anderen Gruppen, die ebenfalls von Lobbying vertreten werden, sozusagen in einem Atemzug gemacht, also genannt zu werden. Und dazu wäre was sehr einfach entgegenzusteuern, wenn man sagt, die Vermittlungstätigkeit darf nicht einer Privatwirtschaft überlassen werden, sondern ist eigentlich eine Bringschuld des politischen Amtes selbst. Das muss auf diese Interessensgruppen zugehen oder ihnen Kontaktstellen anbieten, damit das ausgehandelt werden kann. Und damit wäre mit einem Wischer, würde ich sagen, die ganzen Lobbying-Blöden vom Tisch gewischt. Und deswegen, ich halte eigentlich Lobbying eigentlich nur für Korruptionsvermittlungsagenturen.
Ich danke jedenfalls Herr Peter Möschel für das Gespräch.
Danke.
Golden plan, love and happiness throughout.